Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Also wir haben festgestellt, dass die Studierenden in einem ganz, ganz erheblichen Umfang Chatbots oder KI-Instrumente, KI-Tools im Studium nutzen. Also von denen, die wir befragt haben, war das tatsächlich 98%.
Sagt Cornelia von Hof, Professorin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Zusammen mit ihrem Kollegen Tobias Seidel hat sie empirisch erhoben, mit welchen KI-Werkzeugen Studierende mittlerweile arbeiten, ja, und wofür sie Chatbots und Co. einsetzen. KI-Werkzeuge sind im Studienalltag längst angekommen und sie verändern ihn auch gewaltig. In der Lehre versuchen Professorinnen und Dozenten darauf zu reagieren. Da stellt sich die Frage, haben wir es da mit einem Wettlauf der Softwaretechnologien zu tun, Peter Welchering?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Das ist ein Technologiewettlauf. Allerdings zurzeit noch stärker in der Anwendung als in der Entwicklung. Jetzt liegen die ersten Fälle vor, dass Prüfungsarbeiten von ChatGPT geschrieben wurden. Von Google Bard ist das zu erwarten. Und um das zu verhindern, also dass Chatbots die schreiben, dazu müssen die erkannt werden. Und dafür werden wiederum verschiedene Detektoren eingesetzt, also auch wiederum Software. Und zurzeit wird das relativ intensiv über Prüfsoftware aus der forensischen Linguistik gemacht und darüber eben auch diskutiert. Allerdings anders als vor gut 5 Jahren, als wir im Wissenschaftsbereich eine Debatte über den Einsatz von Plagiatsoftware hatten, wird jetzt beim Nachweis von solchen KI-Werkzeugen auch viel stärker über die schon ziemlich engen Grenzen des Einsatzes von Prüfsoftware gesprochen. Und dabei stellt sich dann heraus, es ist einfach enorm wichtig zu verstehen, wie solche KI-Werkzeuge arbeiten und wie sie dann als Werkzeuge eben auch eingesetzt werden. Und derzeit scheinen sowohl so eine Hybris als auch so eine Dystopie zu überwiegen, also eine Hybris, diese Überschätzung, weil KI-Werkzeuge eben als objektive Softwarepakete gesehen werden, die ja noch viel besser seien als der Mensch. Chatbots wird da sogar ein Textverständnis unterstellt. Und eine Dystopie, also das Ausmalen einer Katastrophe, weil die Gefahren der KI-Werkzeuge stark überzeichnet werden, soll stünde quasi unmittelbar bevor, dass eine ganz böse KI die Weltherrschaft übernimmt. Und deshalb ist die Debatte über KI-Werkzeuge in der universitären Lehre auch so wichtig, denn da wird eigentlich eine gesellschaftliche Stellvertreterdebatte geführt. Welchen Einsatz von künstlicher Intelligenz wollen wir eben als Gesellschaft haben? Und in dem Fall eben in der Lehre.
Ja, für diese Debatte müssen wir natürlich wissen, wie KI-Werkzeuge von Studierenden und Lehrenden eingesetzt werden, welche Risiken das mit sich bringt und wo die Werkzeuge auch missbraucht werden können. Gleichzeitig zeigt diese Debatte dann aber auch, dass genau diese missbräuchliche Nutzung von künstlicher Intelligenz verhindert werden muss. Eine Herausforderung.
Wir haben mal verschiedene Einsatzszenarien abgefragt. Dazu gehören zum Beispiel Informationsrecherche, Texte formulieren, Texte überarbeiten, aber auch so Dinge wie Coding oder Bilderstellung. Und es hat sich gezeigt, dass ein ganz hoher Prozentsatz, der über 90% liegt, beim Texte übersetzen da ist, aber eben auch bei der Informationsrecherche und dem Texte überarbeiten.
Tobias Seidel, Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er fasste die Ergebnisse einer Umfrage unter Studierenden zusammen. Die Arbeit mit Texten wird durch den Einsatz von KI-Werkzeugen wie Chatbots stark verändert. So muss sich an der Technischen Universität Dresden jetzt auch eine Prüfungskommission mit dem ersten Fall eines missbräuchlichen Einsatzes von KI-Werkzeugen bei einer Qualifizierungsarbeit befassen. Alexander Lasch, Professor für germanistische Linguistik an der TU Dresden, setzt da auf sorgfältige linguistische Prüfung von schriftlichen Arbeiten.
Im Moment ist es tatsächlich so, dass die meisten ja unvorsichtig genug sind, einen Prompt an ChatGPT zu übergeben und dann das Ergebnis mit Steuerung C und Steuerung V in die eigene Arbeit zu integrieren. Das ist der dümmste denkbare Weg, wie man das machen kann, denn ChatGPT übersetzt möglicherweise im Hintergrund aus dem Englischen und hat einige Formulierungsspezialitäten, die man im Deutschen in der Form nicht erwarten würde. Und es gibt 3-4 sprachliche Auffälligkeiten, bei denen jeder anfangen sollte zu schauen, was ihm da eigentlich vorgelegt wird.
Und da kommt es zum Beispiel bei ChatGPT im Einzelfall auf ganz konkrete Formulierungen an.
ChatGPT benutzt besonders häufig attributive Adjektive, also das schöne Mädchen zum Beispiel oder der kluge Kopf oder das rote Haus. Und das Zweite, was auffällt, ist eine Vorliebe für sogenannte Binominale, also Haus und Hof, Reiter und Ross. Und das fällt insofern im Deutschen ein bisschen auf, wenn so eine Binominale in eine Dreierklimax eingebaut werden. Also Haus, Hof und Reiter wären dann bei ChatGPT Haus, Hof, Reiter und Pferd. Und das fällt sofort stilistisch auf, wenn man ein bisschen geübt ist. Und darauf kann man achten.
Prinzipiell sehen Linguisten wie Alexander Lasch zwei Möglichkeiten, um den intransparenten und insofern missbräuchlichen Einsatz von Chatbots zu erkennen.
Man könnte den Stil von Studierenden gegen ein fertiges Produkt laufen lassen. Also indem man sie zum Beispiel auffordert, bitte leg mir zu deinen aktuellen Arbeiten alle anderen Arbeiten bei, die du schon verfasst hast. Dann könnte man sehr gut prüfen, ob eigene sprachliche Routinen drin sind, und zwar auf der grammatischen Annotationsebene. Das heißt, das, was einem unterbewusst unterläuft, da bekommt man jeden und jede.
Allerdings kommt es auch hier ganz wesentlich darauf an, wie viel Energie bei der Täuschung mit Chatbots eingesetzt wird.
Also ein How-To wäre, Google Bard zu fragen, bitte formuliere mir doch einen Prompt für ChatGPT, der Folgendes leisten soll. Dann diesen Prompt an ChatGPT zu übergeben, das Ergebnis aus ChatGPT nach DeepL zu übergeben, von dort nach DeepL Write, das Ganze wieder nach ChatGPT und dann einen Text rausmachen. Und diese Verbindung von unterschiedlichen Generatoren, was die meisten noch nicht tun, die sorgt dann auch dafür, dass man seine Spuren faktisch bis ins Unkenntliche versteckt. Und das ist auch durch Prüfsoftware nicht mehr auffindbar im Moment, nicht zuverlässig.
Also auch hier haben wir es, wie so oft bei der missbräuchlichen Nutzung digitaler Techniken, mit dem berühmten Wettlauf von Hase und Igel zu tun. Konkret geht es da ja vor allen Dingen um Qualifizierungsarbeiten, schriftliche Prüfungen, Hausarbeiten oder Dissertationen. Und nun hat auch noch Google in Europa nachgelegt, den Chatbot Bard freigeschaltet. Und das heißt, dass das von Alexander Lasch beschriebene Szenario, Bard und ChatGPT quasi als Team antreten zu lassen, durchaus realistisch ist. Die Hochschulen müssen darauf reagieren. Der Einsatz von Anti-Plagiat-Software zählt ja an einigen Hochschulen bereits zum Standard. Wird da demnächst um linguistische Prüfsoftware erweitert werden müssen, Peter?
Ja, das wird tatsächlich von verschiedener Seite gefordert. Allerdings hat sich beim Wechsel von ChatGPT 3 zur Version 4 eben auch gezeigt, dass solche Stilistikprüfungen eben immer nur bei einer bestimmten Version eines Chatbots oder Generators greifen. Und bei Bard ist das dann nochmal eine andere Sache. Deshalb hat Alexander Lasch ja auch darauf hingewiesen, dass es bisher keine wirklich zuverlässige Prüfsoftware hergibt. Und so scheint es ihm auch wichtiger, dass sowohl der Prüfende einen Blick auf die Stilistik der eingereichten Arbeiten wirft, als auch etwa die Auffälligkeiten von Chatbots bei Attributen und Ähnlichem zu erkennen. Und zweitens geht die Debatte dann eher in die Richtung, die Prüfungsformate dann noch etwas abzuändern.
Also mehr mündliche Prüfungen statt schriftlicher Arbeit?
So wird es in der Tat diskutiert, ja. Aber so weit wollen die meisten dann auch wieder nicht gehen. Studierende müssen als Ergebnis ihrer Ausbildung eben auch fachbezogen schreiben können. Und das muss irgendwie auch geprüft werden. Die meisten Lehrenden, die tendieren eher in die Richtung mündliche Formate, wie kleine Disputationen, die Verteidigung der These einer Arbeit oder so etwas zusätzlich dann noch einzuführen. Aber natürlich, das ist ein Ressourcenproblem, das kostet Zeit.
Ja, bleibt dann noch die Möglichkeit, die Stilistik anderer Arbeiten der Prüflinge gegen die eigentliche Prüfungsarbeit dann checken zu lassen? Gibt es da schon fertige Software?
Ja, die gibt's länger sogar schon. Die forensische Linguistik, die beschäftigt sich ja schon eine ganze Zeit damit. Und da können Prüfende tatsächlich auf fertige Software zurückgreifen. Das wird auch schon gemacht.
Und wie muss man sich das vorstellen?
Naja, wer etwa eine Dissertation einreicht, der hat vorher ja schon verschiedene Texte geschrieben und eben auch veröffentlicht. Texte in Fachzeitschriften, andere Qualifizierungsarbeiten, Seminarpapiere. Und auf der Basis dieser Texte, da wird dann ein stilistisches Profil erstellt. Weicht dieses stilistische Profil von dem ab, dass der prüfenden Arbeit zugrunde liegt, dann liegt eben ein Verdachtsfall vor. Aber das ist eben nur eine Prüfung von mehreren. Und ich habe von sehr vielen Dozentinnen und Professoren, mit denen ich gesprochen habe in der letzten Zeit, gehört, dass wir auch mit einem ganzen Maßnahmenbündel nicht auskommen, sondern dass sich einfach die gesamte Anlage der Hochschulausbildung dadurch verändern muss. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, der wird einige Jahre dauern. Aber man muss eines ganz deutlich sehen. Der vermehrte Einsatz von solchen KI-Werkzeugen wie Bard oder ChatGPT durch Studierende, der hat genau diese Änderung und diesen Wandlungsprozess angestoßen.
Chatbots und die Prüfungsarbeiten über KI in der akademischen Praxis sprach ich mit Peter Welchering. Danke, Peter.